Was für ein Chaos, Freunde. Der WM-Kampf in der Formel 1 wurde in Las Vegas einmal mehr komplett auf den Kopf gestellt. Das, obwohl das Rennen an sich eher langweilig war. Kein sonderlich spannender Grand Prix leider. Aber jetzt, nach dem Grand Prix, hat sich dann rauskristallisiert. Disqualifikation gegen beide McLaren-Piloten. Es stehen jetzt nur noch zwei Grand Prix und ein Sprint aus. Ja. Und Lando Norris hat jetzt 24 Punkte Vorsprung auf Max Verstappen und auf den punktgleichen Oscar Piastri. Alter Schwede, wer hätte das gedacht, auf jeden Fall vor wenigen Wochen noch, ja? Komplett wild, komplett wild. Wer hat jetzt die besten Chancen auf die WM? Warum hat sich FIA überhaupt die beiden McLarens disqualifiziert? Darüber sprechen wir. Wir sprechen aber auch über Ferrari. Eigentlich sah es ganz gut aus für die Roten. Las Vegas, gutes Pflaster für sie. Sie haben es trotzdem insgesamt leider weggeworfen, war kein berauschendes Wochenende. Wir müssen drüber sprechen. Mercedes ist auf jeden Fall jetzt weit enteilt und sichert sich vermutlich den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Mercedes ist ein gutes Stichwort. Über Kimi Antonelli werden wir natürlich auch sprechen müssen. Der hat einmal mehr absolut überzeugt, hat ein Meisterstück abgeliefert, fast das ganze Rennen auf einem Reifensatz absolviert. Tolle, tolle Leistung. Wir sprechen drüber in der großen Analyse bei uns. Und bei uns heißt natürlich im Kreis fahren, euer Kanal für News-Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Herzlich willkommen, los geht's.
Ja, und wir fangen an mit dem Start an dem Wochenende am Sonntag in der Früh. Ihr habt es ja vielleicht alle mitbekommen, wenn nicht, nach dem Start ist nicht mehr viel passiert. Und das Wichtigste war ja dann sogar nach dem Rennen mit der Doppeldisqualifikation der McLaren. Da widmen wir gleich der Angelegenheit. Aber erstmal Startsituation. Und da war es tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Wir hatten mehrere Fahrer, die sich da ins Gehege gekommen sind, teilweise. Puh. Unter anderem eine Rolle haben gespielt Oscar Piastri und Liam Lawson. Liam Lawson hat sich dadurch sein Rennen kaputt gemacht. Oscar Piastri ist ungeschoren davon gekommen. Und
viel Glück.
Gabriel Bortoleto hat gleich das nächste auserlebt, nach den zwei Abflügen in Brasilien direkt mal in Las Vegas gleich weiter so gemacht. Der hat eine tolle Saison eigentlich bisher hingelegt, Dave, aber jetzt hinten raus sieht es ganz, ganz düster aus. Also ich hoffe mal, der kommt wieder auf die Beine, die letzten zwei Rennen plus den Sprint. Aber ja, momentan ist das ein sehr großer Dämpfer, finde ich, für sein Selbstbewusstsein.
Es ist wahnsinnig schwer, so eine gute Leistung über eine Saison hinweg zu bringen. Das sehen wir eben auch an dem Oscar Piastri zum Beispiel. Der sah ja auch lange, lange Zeit wie der sichere Weltmeister aus. Er kann es immer noch werden, aber ja, auch er leistet seit einigen Rennen nicht mehr so viel. Lass uns ganz kurz über die Vorfälle sprechen. Über das Qualifying sollten wir eigentlich auch sprechen. Das machen wir, glaube ich, in den Fahrernoten. Da hat es geregnet in der Wüste, das war schon wild genug. Einige Fahrer haben gelitten, unter anderem eben Antonelli, Lewis Hamilton war da wirklich schlecht, Yuki Tsunoda einmal mehr, wirklich miserabel, das schauen wir uns im Detail, aber wie gesagt, alles in den Fahrernoten an, eine der nächsten Episoden, also unbedingt dranbleiben, abonnieren, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Schauen wir ganz kurz auf den Start, Lando Norris von der Pole Position wollte sich gegen Max Verstappen verteidigen, ist da weit nach innen gezogen. Aber der Weg zur ersten Kurve in Las Vegas ist ziemlich kurz. Ihm blieb da gar nicht so viel Raum, um wirklich die Lücke zuzumachen und dann auch noch rechtzeitig zu bremsen. Die Lücke war zu, aber er hat sich verbremst, ist ein ganzes Stück geradeaus gefahren. Es war auch tatsächlich relativ rutschig, die Reifen waren kalt. Er hat sich verschätzt. Max Verstappen hat das Angebot dankend angenommen, ist an ihm vorbeigezogen und hat die Führung bis zum Ende dann nicht mehr abgegeben. Auch George Russell kam ein paar Kurven später dann noch an Norris vorbei. Man kann sagen, er hat es einmal mehr vielleicht am Start nicht ganz hinbekommen. Man kann aber auch sagen, er ist aggressiv und risikoreich gefahren, obwohl er das eigentlich nicht tun müsste. Ja, er liegt ja in der WM vorne. Also ich bin da 50-50. Ich fand das eigentlich schon ganz gut und mutig von Lando Norris. Hat da nicht geklappt. Er selbst hat es relativ locker gesehen. Hat aber alles nichts gebracht, wie wir gleich noch hören werden. Wir hatten dann noch, du hast es schon gesagt, die rüde Attacke von Liam Lawson gegen Oscar Piastri. Ich denke, Lawson war da auch sehr optimistisch, hat sich verbremst, ist in Oscar Piastri reingerutscht. Zum Glück Piastri nichts passiert. Ja, Lawson hat sich da allerdings sein Rennen ruiniert. Er war kaputt danach, aber nicht ganz so kaputt wie Bortoleto. Der hat sich komplett verschätzt. Hatte eigentlich einen guten Start, wollte innen noch ein paar Positionen gut machen. Wie Lando Norris, wie Liam Lawson hat auch er den Bremspunkt verpasst. Und ja, hat da Lance Stroll abgeräumt. Der ist komplett ausgefallen, genau wie Bortoleto selbst auch. Pierre Gasly war da noch mit involviert, wurde umgedreht. Also großes Chaos. Und dieses Chaos sollte aufgeräumt werden. Die Streckenmarschalls waren dann fleißig, sind auf die Strecke gerannt, wollten mal Carbonteile wegräumen. Allerdings, und das war dann eine ziemliche Schrecksekunde, kamen die Autos schon wieder angeballert mit Vollgas. Erst im letzten Moment wurden dann doppelt gelbe Flaggen geschwenkt, während da wirklich einige Marshalls schon um ihr Leben liefen, so sah es zumindest aus. Sehr, sehr heikle Situation, da hat einmal mehr die Kommunikation ja, der FIA mit den Streckenposten nicht so ganz funktioniert. Zum Glück, toi toi toi, ist nichts passiert, aber das hätte übel enden können.
Ja, absolut. Also in Mexiko hatten wir eine ähnliche Situation, als Liam Lawson den Marshalls zu nahe gekommen ist, ja, ohne dass er da wirklich was dafür konnte. Also das ist nicht schön und hoffentlich nimmt man das jetzt auch ernst und kann es in Zukunft nicht mehr zu solchen Situationen kommen lassen. Aber damit schauen wir mal auf die McLaren-Disqualifikation, denn das war ja natürlich der eigentliche Aufreger. Wahrscheinlich ist es vielen so gegangen, ich habe erstmal noch ein Nickerchen gemacht, nachdem ich mir das Rennen angeschaut habe, bin aufgewacht und dachte mir so, okay, ich bin irgendwie in einer anderen Timeline drinnen. Also bei der McLaren ist ja für euch und für niemanden mehr jetzt News, sind disqualifiziert worden nach dem Grand Prix. Und damit sind jetzt natürlich die letzten zwei Rennen plus der Sprint deutlich spannender geworden. Dann sprechen wir doch mal. Nochmal in der kurzen Zusammenfassung, was hat dazu geführt? Denn die McLaren, die sind natürlich nicht aus heiterem Himmel disqualifiziert worden. Sie hatten ihre Unterbodenplatte, die ist ja aus Holz, zu stark abgenutzt. Excessive Plankwear heißt es auf Englisch und wurden dann eben nachträglich disqualifiziert. Und übrigens, falls ihr es nicht wusstet, alle 10 Top-10-Fahrzeuge, die wurden genau durchleuchtet, was das angeht. Ja, diese Skidblocks, diese Blöcke da unter dem Unterboden. Und nur bei McLaren gab es eben diese zu starke Abnutzung. Abgenutzt werden dürfen sie ja, aber eben nicht zu stark. Und Dave, wir können euch auch noch ganz genau im Schnelldurchlauf die genauen Millimeterangaben sagen. Ja, denn bei Piastri und bei Norris waren die beide zu hoch.
Ja, es ist wirklich krass, in welchen Bereichen sich da die Formel 1 bewegt. Und Ferrari kann natürlich ein Lied davon singen, den beiden ging es in China genauso. Doppelte Disqualifikation, zumindest, ich glaube, bei Leclerc war es damals auch die Bodenplatte. Bei Lewis Hamilton war es, glaube ich, ein anderes Problem. Sei es drum, kommt selten genug vor, dass zwei Fahrer eines Teams disqualifiziert werden und jetzt dann zweimal in einer Saison gleich wirklich wild. Aber ja, was sind denn die technischen Details? Worauf kommt es an? Also, natürlich ist alles direkt sehr konkret und genau vorgegeben, wie es in der Formel 1 halt so läuft. Die technischen Regeln bezüglich dieser Bodenplatten sind ganz eindeutig und der Verstoß konnte nur eine Disqualifikation zur Folge haben. Ja, also Schwarz-Weiß-Regeln, da gibt es keinen Graubereich und nichts, kein Wiggle-Room, wie man da sagt, ja. Die Mindestdicke dieser Skids, also diese Gleitblöcke, die da in die Holzplatten eingearbeitet sind, die sind festgelegt auf 9 mm. Ursprünglich sind die 10 mm, nach dem Rennen müssen sie minimal 9 Meter betragen. Also Millimeter. Man kann einen Millimeter, was habe ich gesagt? Meter? Ja. Na, das wäre ungemein. Millimeter natürlich. Also ein Millimeter darf sich da im Laufe eines Rennens abnutzen. Das ist schon herzlich wenig, aber das reicht in der Regel. Ja. Bei Oscar Piastri war es folgendermaßen und es wird an verschiedenen Stellen gemessen. Ja. Also die Planke unter dem Auto ist natürlich relativ lang, läuft über die gesamte Länge des Unterbodens. Und diese Skidblocks sind an einigen Stellen montiert, da wo die Bodenplatte auch befestigt ist. Vorne links bei Oscar Piastri fehlten dann 0,04 mm, also das war die Überschreitung. 0,04 mm, zu viel abgeschliffen. Vorne rechts 0,26 mm, da war es dann schon ein bisschen mehr. Hinten rechts um 0,1 mm zu viel, also wirklich kleinste Bereiche. Und bei Oscar Piastri dachte ich mir das schon fast. Der hat irgendwie mal im Rennen, gab es eine Szene, ein Überholmanöver und da gab es riesen Funkenflug an seinem Auto. Ich dachte schon, der hat irgendwie einen Unfall gebaut oder irgendwie hängt da sein Frontflügel schief. Warum sind da so viele Funken? Offensichtlich war das ein Faktor, ja. Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, wie es denn dazu kam überhaupt, aber hätte man sich vielleicht schon denken können, die McLaren-Mechaniker zumindest haben das auch schon gesehen an der Boxenmauer. Lando Norris, ganz kurz da noch. Bei ihm war der Verstoß ebenfalls sehr gering. Hinten rechts 0,7 mm zu viel Abnutzung, vorne rechts 0,12 mm zu viel Abnutzung. Das sind dann tatsächlich diese Bereiche, in denen die Formel 1 operiert, Freunde.
Ja, und man hat versucht, das während dem Rennen abzufedern und noch zu vermeiden. Mhm. Es gab ja die Funksprüche Richtung Lando Norris, das haben ja alle mitbekommen. Man dachte erst, da ging es, und das hieß es ja auch, um Treibstoff sparen, Treibstoffprobleme. Mhm. Und er wurde angefordert oder aufgefordert, Lift and Coast-Maßnahmen zu betreiben, also vom Gas gehen, vor der Kurve rollen lassen. Und das hat auch ja, einen bestimmten Grund, nämlich dass es eben genau diese Abnutzung der Planke verhindert. Wenn man dadurch die Geschwindigkeit am Ende der Geraden vor der Kurve etwas reduzieren kann. Und wenn man dann eben abbremst, dann schlägt diese Unterseite des Unterbodens eben nicht ganz so stark auf die Fahrbahnoberfläche auf und dann werden diese Skip-Blocks nicht so stark beansprucht. Ja, also da hat man nochmal versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das waren natürlich kodierte Anweisungen an Lando Norris, damit da nicht zu sehr aufhebend gemacht wird. Mhm. Klar ist, McLaren muss irgendwas an der Telemetrie gesehen haben, um diese Befürchtung erstmal überhaupt aufkommen zu lassen. Es hat aber am Ende nichts gebracht, ja. Bei Piastri gab es diese Aufforderung nicht. Ist ganz interessant, weil ja Dave, und wir haben es ja auch gesehen, es gab teilweise sehr starken Funkenflug während des Rennens, ja. Aber anscheinend hat man da das eben nicht angenommen, ja, oder man hat es nicht mitbekommen. Aber es sei wie es sei, im Endeffekt, wie Dave schon gesagt hast, schwarz-weiß, ja. Also man darf da einfach diese Mindestabnutzung nicht unterschreiten und das ist geschehen und deswegen war die Disqualifikation die einzige Konsequenz, die gezogen werden konnte. Ja, McLaren hat da noch ein bisschen versucht entgegenzurudern, aber viel hat es natürlich nicht gebracht.
Ja, natürlich. Also mildernde Umstände haben sich versucht, da geltend zu machen. Das hat die FIA auch anerkannt, ja, grundsätzlich. Und die Argumente haben dann dazu geführt, dass die Stewards dann, ja, zumindest festgestellt haben, dass McLaren da nicht wissentlich und absichtlich und bewusst irgendwie versucht hat zu betrügen oder die Regeln irgendwie zu umgehen. Aufgrund der Umstände kam es aber trotzdem natürlich zum Regelbruch und die Notwendigkeit einer Disqualifikation ist da absolut notwendig und gegeben. Ja. Die mildernden Umstände, die McLaren da ins Feld geführt hat, waren unter anderem, ja, es gab unerwartet viel Porpoising zum Beispiel, also dieses Aufsetzen, ja, was man in der Fahrzeuggeneration jetzt schon öfter mal gehört hat. Klar, wenn das Fahrzeug aufsetzt, nutzen sich diese Planken ab, dafür sind die ja überhaupt erst da. Also hat sich da McLaren offensichtlich verschätzt bei ihrem Setup. Das lag unter anderem daran, dass die Sessions auch teilweise verkürzt waren oder eben durch Regen dann entsprechend verändert. Also das war vor dem Rennen so ein Argument, viel Ungewissheit. Man wusste nicht, wie werden sich die Reifen verhalten. Keiner hatte so richtig Daten, weil ein Training eben aufgrund dieser Gullyarbeiten wieder unterbrochen werden musste mit einer roten Flagge. Dann hat es eben, wie gesagt, hier und da geregnet. Also kein Team hatte so richtig Daten und alle haben so ein bisschen ins Blaue hinein dann gearbeitet mit dem Setup. McLaren hat sich da offensichtlich vertan, ja. Die Teamoffiziellen haben dann auch argumentiert, dass der Verstoß oder eben dieser Verschleiß geringer gewesen sei als bei vergleichbaren Vorfällen in der Vergangenheit. Sie haben auch gesagt, dass beide Autos möglicherweise beschädigt waren und erst durch diese Schäden dann die Unterböden stärker abgenutzt wurden. All das schön und gut. Die FIA hat es wie gesagt anerkannt, ändert aber nichts daran. Die Regeln wurden da gerissen und entsprechend mussten die Regelhüter Disqualifikationen aussprechen. Das wollte ich sagen. Ja.
So, und was haben wir jetzt davon? Die Disqualifikation hat natürlich vor allem Max Verstappen in die Karten gespielt, aber paradoxerweise auch Oscar Piastri. Also ursprünglich sah es so aus, als hätte Norris dann, wenn beide McLaren nicht disqualifiziert worden wären, einen Vorsprung auf Piastri von 30 Punkten und auf Verstappen von 42, da wäre kaum noch einzuholen gewesen. Zumindest Verstappen hätte da eigentlich keine Chance mehr gehabt. Aber jetzt ist es tatsächlich so, er führt nur noch 24 Punkte vor beiden, denn die sind jetzt nämlich punktgleich mit 366 und Norris bleibt bei seinen 390. Mama, jetzt sind nur noch 58 Punkte insgesamt zu vergeben in den verbleibenden zwei Rennen plus Sprintrennen und es kann es natürlich sein, dass es wirklich bis ins letzte Rennen dann dauert, bis die WM-Entscheidung fällt. Kann aber auch sein, dass Norris tatsächlich am nächsten Wochenende schon Weltmeister ist, wenn alles perfekt für ihn läuft. Also auf jeden Fall ist die Spannung jetzt sehr, sehr groß und der Meisterschaftskampf, der ist auf jeden Fall neu entfacht.
Komplett irre. Ja, der Meisterschaftskampf brennt lichterloh. Schauen wir nochmal auf die Situation für die drei Piloten und eine kleine Prognose vielleicht, wer kann wie agieren. Max Verstappen, der kann natürlich zuversichtlich sein, das Momentum ist komplett auf seiner Seite. Er kann beide McLaren schlagen, grundsätzlich im Rad-an-Rad-Duell. Er ist natürlich nach wie vor der Beste der Besten. Und auch wenn sein Auto über weite Strecken der Saison nicht das Beste war, mittlerweile kann es mit den McLaren weitestgehend mithalten, zumindest auf solchen Strecken wie in Las Vegas. Ja, für Katar und Abu Dhabi würde ich schon einen leichten Vorteil nach wie vor sehen bei den McLarens, aber dann müssen wir gucken, nichts, was Max Verstappen nicht überwinden könnte. Ja. Die Las Vegas Performance auf jeden Fall stand dann wirklich im Gegensatz zu manch früheren Rennen. Max Verstappen musste da nach dem Qualifying-Boden gut machen. Der Abstand war relativ groß, aber wir dürfen nicht vergessen, das Qualifying fand unter nassen Bedingungen statt und da sind die Abstände in der Regel immer ein bisschen größer. Je nachdem, wer wann draußen ist, wer da Grip-Vorteile hat, kann da entsprechend einen großen Vorsprung rausfahren. Also ja, Max Verstappen ist auf jeden Fall fahrerisch und was die Erfahrung im Meisterschaftskampf angeht natürlich der Maßstab der drei Titelanwärter und kann sich da entsprechend gewissermaßen zurücklehnen. Er ist immer noch der Außenseiter, er hat nichts zu verlieren. Wenn er das Ding holt, dann weiß ich nicht, müssen wir wirklich die Diskussion wieder aufmachen, ob er denn der Größte aller Zeiten ist. Warten wir nochmal ab. Lando Norris hat nach wie vor ja alle Trümpfe in der Hand, hat aber auch Schwächen. Wie gesagt, am Start in Las Vegas hat er sich wieder ein bisschen verkalkuliert. Solche Schwächen und Unsicherheiten reichen manchmal trotzdem aus, um zumindest aufs Podium zu fahren. Manchmal reichen sie auch aus, um Siege zu holen, wenn der McLaren dominant ist. Aber feststeht, er darf sich sowas eigentlich jetzt nicht mehr wirklich erlauben. Ja? Wenn Max Verstappen jetzt total aufdreht und alles gewinnt, muss Lando Norris immer direkt hinter ihm ins Ziel kommen, dann sollte es reichen. Wenn ich hier meine Kopfrechenkünste noch passen,
auf jeden Fall dann, ja.
Sollte passen. Ne? Aber, und wir warten im Prinzip die ganze Saison drauf, es steht ja immer noch ein feuriger Zwischenfall, Unfall der beiden McLaren-Piloten aus. Stell dir vor, die krachen jetzt noch irgendwann aneinander.
Können sie sich aber beide nicht leisten. Also.
Lacht sich tot und fährt vorne weg. Natürlich können sie sich das nicht leisten, aber möglich ist ja wirklich alles. Ja. Auf jeden Fall.
Keiner kann sich eigentlich leisten. Ne? Ja.
So aggressiv darf Lando Norris nicht mehr vorgehen gegen Max Verstappen, gegen Oscar Piastri. Ein dummer Ausfall und seine Chancen sind dann auch dahin vielleicht, wer weiß. Oscar Piastri ist in einer schwierigen Position insgesamt, auch wenn ihm diese Disqualifikation jetzt geholfen hat. Du hast es gesagt, sein Vorsprung auf die Spitze, also auf Lando Norris, hat sich nicht verändert. Wären beide nicht disqualifiziert worden, hätte Lando Norris seinen Vorsprung auf Piastri ausgebaut. Also Glück im Unglück sozusagen für ihn. Und er ist jetzt punktgleich mit Max Verstappen, hat genauso wenig zu verlieren. Im Prinzip würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn Oscar Piastri dann jetzt auch wirklich aufdreht. Im Prinzip kann er jetzt auch befreit auffahren. Sein Teamkollege liegt vorne, er hat ein gutes Auto. Ich könnte mir vorstellen, dass auch er jetzt dann wirklich all in geht. Überholt er Lando Norris dann und kann vor ihm Rennen gewinnen und vielleicht die Meisterschaft holen. Oder es kracht halt, dann hat er es wenigstens versucht. Könnte mir vorstellen, dass wir in den letzten zwei Rennwochenenden einen sehr aggressiven Oscar Piastri sehen.
Tja, also was wir da genau an Vorhersagen euch geben, das könnt ihr übrigens dann auch in dem Video zur Race Week in Katar anschauen. Das verlinken wir euch hier nochmal. Könnt ihr am besten dann danach mal anschauen, wenn ihr hier durch seid. Wir machen weiter mit Ferrari. Da ist es so, eigentlich ein sehr, sehr enttäuschendes Wochenende. Man hatte große Hoffnungen, die Pace war eigentlich da in den Training-Sessions. Hat sich durch diese Doppeldisqualifikation von McLaren ein bisschen gebessert. Leclerc ist noch auf Platz 4 vorgerückt, Hamilton auf Platz 8. Gerade Hamilton ist ja der Qualifikation Letzter geworden. Das war schlimm und hat dann glücklich noch immerhin 4 Punkte geholt, aber der war nach dem Rennen, okay, da hat er auch noch nicht gewusst, dass er da ein bisschen nach vorne rückt, aber es, denke ich mal, ändert nicht viel. Der war total am Boden. Kann man auch nachvollziehen. Lief maximal schlecht für ihn. Und Leclerc, der hätte tatsächlich noch mehr rausholen können. Der hat im ersten Stint vor allem sehr starke Überholmanöver gezeigt gegen Behrmann, gegen Piastri, gegen Hadjar. Hat dann aber durch einen Undercut von Piastri Boden auf ihn verloren und steckte dann hinter ihm fest in der Mini-DRS-Train sozusagen, Antonelli, Piastri und Leclerc. Und er hat dann auch ganz deutlich gesagt, ob er die Strategie gemocht hat oder nicht, beziehungsweise so ganz deutlich was nicht, aber man weiß, was er gemeint hat, Delph.
Ja, er hat, ich zitiere Folgendes gesagt, ich bin mir bei der Strategie nicht sicher, ich hatte im Auto ein bisschen das Gefühl, dass wir etwas falsch gemacht haben, sagte er dann nach dem Rennen. Die Pace war eigentlich da, ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass da am Ende nicht mehr rausgesprungen ist, trotz eigentlich einem wirklich schnellen Auto war es ja dann de facto der 6. Platz. Ne? Erst durch die Disqualifikation der beiden McLarens ist er dann jetzt auf P4 vorgerückt. Ja, naja. Im zweiten Stint auf jeden Fall fand sich der gute Charles Leclerc dann hinter Piastri wieder. Da haben die McLaren-Jungs an der Box auf jeden Fall was richtig gemacht. Und von DRS von Antonelli haben dann beide profitiert. Oder ne, Piastri eigentlich erstmal nur, ne? Bis Leclerc dran war, hat es ein bisschen gedauert. Ja. Und Antonelli hat den ganzen Zug ja dann ordentlich aufgehalten. Er war auf uralten Reifen unterwegs. Ich glaube, der hat in Runde 2-3 gestoppt, irgendwie sowas.
Super,
ne?
Super früh, ja.
Ja, und er hat dann seinen Platz aber tatsächlich bis zum Ende verteidigt. Das war kompletter Wahnsinn. Obwohl er vorsichtig sein musste, Antonelli hat ja noch eine 5-Sekunden-Strafe. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und der Abstand zu George Russell war dann aber schon wirklich zu groß insgesamt. Ja, also selbst wenn Leclerc da irgendwie mit aller Gewalt vorbeigekommen wäre, Russell hätte er nicht mehr eingeholt. Aber
vor allem Piastri hatte keine wirkliche Incentive, mit allen Mitteln Antonelli zu überholen, weil er wusste, da bin ich eh vorbei wegen der 5-Sekunden-Strafe. Ne?
Ja. Ganz genau. Ja. Er hat sich da auch eher so ein bisschen zurückgehalten, hat er das DRS genossen und nur geschaut, dass der Leclerc dahinter bleibt. Also gutes Teamwork von Antonelli und Piastri da eigentlich. Es hat ja auch geklappt. Also Antonelli hat ja dann hinten raus wirklich nochmal Tempo gemacht auf diesen uralten Reifen und hat genug Vorsprung rausgefahren, dass er nur hinter Piastri zurückfällt. Das hätte ich auch nie erwartet. Ja. Ich dachte, oh, dahinter war ein Leclerc. Der Sainz kam auch immer näher. Ich dachte, der wird sich hinter Sainz einordnen mit der Strafe. Aber weit gefehlt. Er hatte noch genug Saft in den Reifen und hat es wirklich perfekt umgesetzt. Das große Loblied auf Antonelli kommt aber gleich noch, sind wir bei Ferrari. Wie gesagt, trotz oder gerade wegen der Doppeldisqualifikation der McLaren steht Mercedes jetzt erst recht gut da in der Konstrukteurs-WM. Letztendlich war es dann ein 2. Platz für George Russell und ein 3. Platz für Antonelli. Und ja, somit ist Ferrari dann jetzt, glaube ich, endgültig geschlagen, was den Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM angeht. Mercedes hat super, super gut gepunktet.
431 Punkte jetzt Mercedes, 391 Red Bull und 378 Ferrari. Ja. Also die sind jetzt schon fast 60 Punkte hinter Mercedes. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Wahrscheinlich vor allem, wenn man sich die Formkurve anschaut. Ja, und Mercedes hat natürlich extrem profitiert. Doppelpodium nachhinein durch dieses McLaren-Disqualifikation. Genau. Also da läuft alles für Mercedes momentan ziemlich viel gegen Ferrari, denn Leclerc hatte eigentlich die Pace, um mindestens Dritter zu werden, aber die Strategie hat es ihm halt nicht gegönnt, ja, und jetzt hat man eben diesen Boden verloren. Ja, Doppelpodium wäre vielleicht drin gewesen, vor allem wenn eben Hamilton seinen Stint, seine letzte Qualifikationsrunde auf die Beine gebracht hätte. Die Pace war ja da, auch von Hamilton im Training. Ja, er war gut und unter nassen Bedingungen im Qualifying, da hat es dann nicht hingehauen. Bei Leclerc, der hat ja auch gestruggelt, aber er hat es halt deutlich besser gemacht als Hamilton. Der hat auch ein bisschen Pech gehabt, damit mit den gelben Flaggen. Trotzdem darf ihm nicht passieren, ja, so weit hinten zu sein. Das weiß er auch selber. Aber was auch sehr interessant war, Leclerc hat auch gesagt, also der Ferrari im Regen oder unter nassen Bedingungen, der läuft einfach nicht gut. Ja, und er hat selber mal gesagt, in den Nachwuchsklassen, da war er eigentlich ein Regenspezialist. Da ist er richtig gut gewesen im Regen. Und mit Ferrari kriegt das einfach nicht mehr hin. Also ob das jetzt eine halbwegs Ausrede ist oder nicht, ja, kann man mal dahingestellt lassen. Aber man darf nicht vergessen, Hamilton ist eigentlich schon ein guter Regenfahrer. Ja? Der hat es in der Qualifikation komplett verbockt. Der hat es deutlich besser gemacht und hat selber davon gesprochen, dass es einfach nicht gut gelaufen ist und hat das Auto eigentlich schon in die Mitschuld reingezogen. Ne? Also das darf man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Und er hat auch gesagt, ne, wir müssen an unserem Tempo im Lassen arbeiten, weil es so oft der Fall war, dass wir dann eben ins Hintertreffen geraten sind. Und wir werden den Preis am Ende des Jahres zahlen, hat Leclerc sogar noch gesagt. Ne? Also das heißt nichts anderes. Wir könnten durchaus weiter vorne der Konstrukteurs-WM sein, wenn sowas nicht der Fall wäre. Und das war schon so ein Appell, ja, implizit an Ferrari, dafür 2026 da mal ein bisschen die Hausaufgaben zu machen, dass das Ding dann im Regen auch besser fährt. Also, ja, er hat nämlich dann auch noch gesagt, wenn man sich all die nassen Qualifikations-Sessions anschaut, also all die nassen Rennen auch noch dazu, dann lassen wir einfach zu viele Punkte liegen. Das hat er generell nicht nur auf die Saison bezogen, sondern generell. Also, Ferrari, weniger reden, ne, sozusagen, sondern mehr
machen. Ich überlege gerade, wann zuletzt Ferrari mal wirklich stark im Regen war. Ich, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Schumacher-Ära noch oder sowas. Kann mich wirklich nicht entsinnen, wann Ferrari mal im Regen richtig, richtig stark ausgesehen hätte. Also krass und ja, wie Charles Leclerc da richtig sagt, sie werden den Preis am Ende der Saison zahlen. Wenn ihr auch den Preis zahlen wollt, und zwar den ganz normalen Preis, super Übergang, dann klickt doch gerne mal auf unsere Partnerlinks. Wir haben Partnerlinks für euch in der Beschreibung hier unten zu Thomann, zu Amazon. Da zahlt ihr, wenn ihr einkauft, wenn ihr euch Geschenke gönnt, wenn ihr Geschenke shoppt für eure Liebsten, zahlt ihr nämlich ganz genau den gleichen Preis wie sonst auch immer. Aber wenn ihr über unseren Link da drauf geht, dann bleibt eine kleine Provision für uns hängen. Das hilft uns, das hilft dem Kanal unheimlich weiter, damit wir weiterhin für euch tollen Content erstellen können. Denn mehr Content ist ja bekanntermaßen auch mehr gut. Also denkt gerne dran bei eurer Shoppingtour, klickt mal auf einen unserer Partnerlinks, dann helft ihr uns.
So. Damit zu Mercedes, ne? Und vor allem so zu Antonelli, der Ja, hat im Verbund mit Russell gute Arbeit geleistet, im Nachhinein Doppelpodium, war ganz toll. Russell ist eigentlich derjenige gewesen, der es besser gemacht hat, muss man sagen, aber der hat, ja, wie man es eigentlich gewohnt ist, das Maximum aus Mercedes rausgeholt. Bei Antonelli war es ähnlich wie bei Lewis Hamilton, der hat ja direkt in Q1 in der Quali die Säge streichen müssen, in diesen nassen Bedingungen, da hat er es irgendwie nicht hinbekommen. Aber wie gesagt, früher Boxenstopp, ich glaube Runde 3 war es, dann 47 Runden ist er auf den harten Reifen gefahren und das hat ihn dann auf die Erfolgsspur zurückgebracht. Konnte er am Anfang nicht wissen, am Ende hat es aber gereicht und das hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Ne? Kühle Bedingungen in Las Vegas, minimale Degradation der Reifen und ja, initial wie gesagt Platz 5, Disqualifikation in McLaren, Platz 3 dann Podium, zweites jetzt in Folge dann sozusagen und er war sehr glücklich.
Das glaube ich. Ich bin sehr zufrieden damit, hat er gesagt, ja. Und bezog sich dann natürlich auf die Disqualifikation der beiden Papaya-Jungs. Ich denke, die Strategie war wirklich riskant. Ich war nach der Hälfte des Rennens etwas besorgt, weil das Graining losging, also das Körnen in der Reifen. Und ich war mir nicht so sicher, ob ich es bis zum Ende schaffen würde. Aber dann bekam ich das Teamradio, dass wir zu Plan B übergehen würden. Also war der Plan, mit diesem Reifensatz durchzufahren. Und ich versuchte es so gut wie möglich zu schaffen. Und schließlich begann das Graining sich aufzulösen. Und die Pace kam wieder. Wir konnten Oscar und Charles abwehren, hat er da gesagt. Natürlich war es mit der Strafe ein bisschen unglücklich, dass ich den vierten Platz verloren habe, aber immerhin noch ein starkes Ergebnis. Dieses Zitat stammt natürlich noch von vor der Disqualifikation. Am Ende wurde es ja Platz 3. Ja, 5 Sekunden Strafe, da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz reden. Das war nicht ganz eindeutig zu sehen, wofür er die bekommen hat. Er hat sich am Start bewegt. Das war der Vorwurf der Regelhüter. Und wenn man ganz, ganz genau hinschaut, stimmt das auch. Sein Auto bewegte sich, naja, vielleicht um 2-3 Zentimeter, bevor die Ampel grün war. Er hat einfach minimal rollen lassen. Das hat man aber wirklich nur gesehen, wenn man sich die Zeitlupe anschaut und wirklich mal auf die Reifen achtet. Noch bevor alle anderen losgefahren sind, bevor die Ampel endgültig aus war, war da so ein minimales Rollen zu erkennen. Die Regelhüter verstehen auch da keinen Spaß. Also auch da Schwarz-Weiß-Entscheidung. Er rollt los, das zählt als Bewegung. Bewegung zählt einfach als Frühstart. Dafür hat er dann eine Strafe bekommen. Aber aus der Strafe, würde ich sagen, hat er definitiv das Beste gemacht. Mit dieser Böde im Hinterkopf hat er so ein Rennen abgeliefert. Er hat dann auch gesagt, das Zitat haben wir hier gar nicht parat, aber er hat sich selber dann als Reifenflüsterer geoutet. Im wahrsten Sinne, er hat gemeint, er hat die letzten 20 Runden dann wirklich immer auf den Geraden, als er ein bisschen Luft hatte, auf die Reifen eingeredet. Bitte haltet durch, bitte haltet durch. Seine Gebete wurden erhört und wirklich, ich habe richtig, richtig Spaß gehabt. Wieder eine tolle Leistung von Antonelli. Man hat das Gefühl, der Knoten ist jetzt wirklich aufgegangen. Er liefert jetzt so richtig ab und George Russell muss sich warm anziehen.
Ja, und was interessant ist für alle, die es vielleicht nicht auf Sky gesehen haben, da war nämlich Nils Wittig, unser ja ehemaliger deutscher Rennkommissar Stewart, zugeschaltet. Und der hat das gesagt, das wusste ich selber noch nicht. Und zwar, Dave weiß es bestimmt, er ist nämlich in so Formel 1 wissen besser als ich. Also, dass es für jeden Startplatz sozusagen eine hochauflösende Kamera gibt, die nochmal es ermöglicht, genau drauf zu schauen, das wissen wahrscheinlich einige von euch. Aber was ich nicht wusste, es gibt in Genf tatsächlich nochmal sozusagen einen Videoassistenten. Das sind so 6 bis 8 Leute, die schauen da mal drauf. Genau.
Ne? Ja.
Und die checken das direkt nach dem Start nochmal ganz genau. Ja, ist klar, dass da praktisch 3 Startplätze von einer Person dann irgendwie auch gecheckt werden müssen und nicht einer irgendwie alle 20 macht, ja. Also ist da ganz gut aufgeteilt, hat auch gut funktioniert und ja, auch wenn es minimal war, es war halt zu früh, ja, und ja, dann ist die Strafe eben gefolgt. Also fand ich auch ganz spannend und zeigt mal wieder, dass man zumindest mal es versucht halt wirklich so gut wie möglich und so schnell wie möglich abzufrühstücken, ne? Also
finde ich
schon interessant.
Ich fordere auch so einen Videoassistenten in Genf für unsere Kartbahn. Da gibt's nämlich am Start auch immer mal wieder Vergehen. Die Startampel ist ganz ähnlich wie bei der Formel 1. Es gehen erstmal, ich glaube, 4, 5 rote Lichter an, dann gehen die roten Lichter aus. Aber man darf erst bei grün losfahren. Es gehen ja nämlich nur grüne Lichter an. Die ganzen Formel 1-Aficionados fahren aber schon los, sobald die roten Lichter ausgehen. Alle machen den Frühstart und ich als ein grober Fettsack, der sich an die Regeln hält, verliere am Start dann immer Punkte. Plätze meine ich. Das ist ärgerlich, aber wir sagen es mittlerweile jedes Mal davor und halten sich die meisten dran.
Ja, vergehen muss übrigens auch keine Zeit, bis ihr das nächste Video schaut. Wir haben nämlich 2 auf einmal rausgebracht. Also klickt gleich auf das nächste, das ist die Race Week, die Vorschau auf Katar. Wir haben noch eine zweite dann Ende der Woche, kurz bevor dann die ganzen Sessions losgehen, wo es dann nochmal die neuesten Infos gibt und die neuesten News. In dem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt und lasst uns gerne eure Meinung zu all den Themen, die wir hier behandelt haben, wissen. Muss ja nicht mit unserer übereinstimmen. In dem Sinne, danke und dann bis zum nächsten Video.
Perfekt. Unsere Fahrernoten gibt es dazwischen übrigens dann auch noch irgendwann. Also nichts verpassen, Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Mehr Formel 1 ist mir gut. Ahoi.